Jesus hat oft mit seinen Nachfolgern, mit den Menschen, die ihm begegnet sind, gegessen. Und während des Essens hat er sie gelehrt. Deswegen sind wir jetzt hier in guter Gesellschaft mit Jesus. Ja, mein Name ist Gritangela Bertsch. Wer mich noch nicht so oft gesehen hat oder gehört hat, ich arbeite auf der Nordalb oben bei Kirche im Aufbruch. Und es macht mir sehr viel Freude, dort oben wirklich mit Menschen unterwegs zu sein. Nicht nur mit den eigenen Angestellten, sondern eben auch mit den Gästen, die wir ganz oft im Jahr haben. Und es freut mich sehr, dass so viele Gäste immer kommen und dass ihr dieses Jahr auch schon unser Gast dort oben wart. Es war mir eine Freude und es ist mir eine Freude, mit euch unterwegs zu sein. Ja, wir haben heute den ersten Advent. Und da fiel mir ein Satz aus der Weihnachtsgeschichte. Dann denke ich, naja, Advent heißt ja erstmal erwarten. Aber was erwarten wir denn? Wir alle wissen schon, was wir in dieser Zeit jetzt erwarten. Wir erwarten Weihnachten, wir erwarten das Christfest, wir erwarten den Geburtstag von Jesus Christus. Wir erwarten, dass uns irgendwann am 24. verkündigt wird, euch ist heute der Heiland geboren. Ich möchte euch heute schon grüßen mit, uns ist der Heiland geboren. Punkt. Und es war klasse. Damals kamen die Engel oder der Engel zu den Hirten, zu den Menschen, die keiner beachtet hat, zu denen, die draußen auf dem Felde waren, zu denen, die man nicht unbedingt immer zu sich eingeladen hat. Es waren die Menschen, die bei ihren Tieren waren, die gearbeitet haben. Und da kam der Engel zuerst hin und er hat ihnen die große Freude verkündigt und hat ihnen gesagt, euch ist heute der Heiland geboren und ihr findet dieses Kindlein, ein Kindlein. Also das ist jetzt nicht ein König mit Pracht und Pomp, sondern ihr findet dieses Kindlein in einer Krippe in Windeln gewickelt. Ihr kennt den Text alle, egal in welcher Übersetzung, es ist immer das Gleiche. Ihr findet ihn in dem Stall, geht hin und guckt nach. Und dann hatten die Hirten natürlich die Möglichkeit, hocken zu bleiben und zu sagen, weiß ich schon, hat man ja in Jesaja 53 schon angekündigt und wo auch immer, da muss ich nicht noch nachgucken gehen, das wird schon seine Richtigkeit haben, ja, sondern sie haben sich auf den Weg gemacht. Man muss aufstehen. Wenn man Christus begegnen will, wenn man dieses Kindlein sehen will, auch in der Adventszeit, muss man aufstehen und schon mal loslaufen. Auf was bereite ich mich denn vor? Eben auf diesen Herrn, der ja tagtäglich schon mit uns lebt. Und dann heißt es, und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef und dazu das Kind in der Krippe liegend. Sie haben es gefunden. Also man muss sich aufmachen, um etwas zu finden. Und dann heißt es, und das begeistert mich Jahr für Jahr immer wieder, nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Was haben die Hirten gemacht? Schön, wir haben was erlebt, das ist richtig gut, jetzt können wir heimgehen, dann, das wird schon so werden. Man kann sich ab und zu mal dran erinnern. Nein, sie gingen zurück und sie haben etwas erzählt. So, und jetzt packe ich mich bei meiner eigenen Nase, das mache ich sehr gerne, und frage euch und mich, wo gehen wir hin? Wem erzählen wir, was wir mit Christus erlebt haben? Das ist so einfach, hier zu erzählen, gell Beate? Es ist so einfach, dir zu erzählen, was ich mit Gott erlebt habe, weil ich weiß, du verstehst mich. Und so geht's euch vielleicht auch. Wo geht ihr hin, um es zu erzählen, was ihr gesehen habt? Und zwar nicht nur mit den Augen, sondern mit dem Herzen. So, und jetzt gehe ich weg von der Weihnachtsgeschichte, denn eigentlich habe ich euch was ganz anderes mitgebracht. Etwas, was, glaube ich, noch herausfordernder ist. Das steht im Römer 1. Das sind die Verse 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden und dann auch für den Griechen. Denn es wird darin offenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben und zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und wenn ich euch frage, ihr schämt euch alle des Evangeliums nicht. Bestimmt nicht. Zumindest nicht hier. Und wie gesagt, ihr seht immer meine Hand an meiner Nase, weil ich rede immer von mir. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich will es nicht verstecken. Ich will das, was ich erlebt habe, was ich gesehen habe, das will ich nicht verstecken. Ich schäme mich nicht. Ja, aber man muss es nicht jedem erzählen. Und nicht überall. Richtig. Richtig. Das Evangelium ist ein Geheimnis, das noch offenbart werden muss, dieses Geheimnis. Und nicht jeder versteht dieses Geheimnis. Es ist ein Geheimnis des Glaubens, was wir erfahren haben, was wir erlebt haben. Und trotzdem, es ist beides drin. Wo kann ich es erzählen? Und wo sollte ich es erzählen? Und wir haben es sicher schon öfter was erzählt und haben mitgekriegt, das interessiert die Leute gar nicht. Die sagen, pff, ja, schön. Wenn es dir damit gut geht, das ist wie mit Yoga, wenn es dir damit gut geht, dann mach's doch. Deswegen müssen wir wohl überlegen, wo erzählen wir das Evangelium? Und was ist denn überhaupt das Evangelium? Also wir könnten jetzt einen Test schreiben, schreibe da mal auf, was ist das Evangelium? Die, die mich schon öfters gehört haben, ich zitiere es immer wieder, das Evangelium steht in Markus 1, Vers 4. Das ist die gute Botschaft. Jesus sagt, das Königreich ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Glaubt an diese gute Botschaft. Die gute Botschaft ist, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das Himmelreich ist da. Mit der Geburt Jesu ist das Himmelreich auf die Erde gekommen. Mit der Geburt Jesus hat etwas Neues angefangen. Und Jesus sagt das später. Das ist die gute Botschaft, dass das Königreich herbeigekommen ist. Nicht, dass er, also das auch, aber nicht, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er uns alle errettet hat, dass wir das ewige Leben haben. Das gehört alles zum Königreich, aber da gehört noch mehr dazu. Ich wiederhole mich, glaube ich, immer wenn ich zu euch komme, wiederhole ich das. Weil es uns auch auf der Nordalb, bei Kirch im Aufbruch, so bewegt, was das dann bedeutet. Eine gute Botschaft. Was bedeutet es, dass es das Königreich Gottes schon gibt? Was heißt das? Das heißt, wir leben im Reich Gottes. Wir leben unter einer anderen Herrschaft, als die Menschen hier leben, die nicht mit Gott unterwegs sind. Richtig? Ist gar nicht so einfach. Leben wir wirklich unter einer anderen Herrschaft oder darf uns das andere beherrschen? Aber das Evangelium heißt, wir leben unter einer anderen Herrschaft und das beginnt mit der Geburt Jesu. Das beginnt damit, dass Jesus sich auf den Weg gemacht hat auf diese Erde. Und wir sollen uns nicht schämen, uns dazu zu bekennen. Und wir sollen uns damit auch ermutigen, gegenseitig, immer wieder, Birgit, wir leben nicht unter der Herrschaft des Geldes und der Steuern, und der Politiker, die alle ein bisschen verquer sind, sondern wir leben unter einer anderen Herrschaft, nämlich unter der von Jesus Christus. Nicht, dass wir nicht in dieser Welt leben. Das tun wir trotzdem. Und wir haben uns unterzuordnen. Wir müssen trotzdem Steuern zahlen. Jesus hat seine Steuern auch bezahlt. Aber wir leben unter einer anderen Herrschaft. Hier, mit unserem Herzen, mit unserem Sein, mit unserem ganzen Wesen, das wir sind. So, und jetzt sollen wir uns nicht schämen, das zu sagen, denn, da heißt es, denn es ist das Evangelium von Jesus, es ist Gottes Kraft zum Heil, zur Errettung. Also, diese gute Botschaft, dass wir in diesem Königreich Gottes leben, ist die Kraft, aus der wir leben. Nicht, dass ich euch was Neues erzähle. Ich habe es noch nicht gepackt, wie das geht. Ich lebe aus dieser Kraft, einer Dynamis. Ich lebe aus dem, was mich bewegt. Das ist das Evangelium. Ich stehe unter einer neuen Herrschaft. Ich stehe nicht mehr unter der alten. Ich stehe unter einer neuen Herrschaft. Und das ist die Kraft, die mich bewegt, rauszugehen. Das ist die Kraft, die mich bewegt, anders zu handeln als Menschen, die dieses nicht kennen. Das ist die Kraft, die mich überleben lässt, wenn es mich gerade ganz arg beutelt. Wenn ich in Krankheit gefangen bin, in Trauer, in Streitigkeiten, in was auch immer, das ist die Kraft, aus der ich lebe. Ich lebe nicht mehr unter den Menschen. Ich lebe zwar unter der Regierung, aber nicht unter einer menschlichen Herrschaft über mein Leben, über mein Seelenleben, sondern ich lebe unter der Herrschaft Gottes. Und die macht mich frei. Und das buchstabiere ich gerade. Wie lebe ich mein tägliches Leben aus dieser Kraft? Die Kraft zum Heil. Da steht das Wort Griechisch Soteria. Und Hebräisch heißt dieses Wort Jeshua. Die Kraft zum Jeshua, zum Heil, zur Heilung, zur Rettung, zur Wiederherstellung. Alles, was den Namen Jesus ausmacht, Jeshua, da steht, das ist die Kraft zum Jeshua, zum Heil, zur Heilung, zur Wiederherstellung, zur Befreiung. Also, das Evangelium, die gute Botschaft von diesem Königreich ist die Kraft zum Leben, die mich leben lässt. Reicht schon, gell? Lasst uns mal loslaufen, wir treffen uns nächstes Jahr wieder und wir tauschen uns aus. Wie gelingt es uns, aus dieser Kraft zu leben? Und wann beutelt's uns wieder? Und wann kommen wir wieder raus? Nein, wir machen noch weiter. Durch dieses Evangelium, die Kraft zum Leben ist, zum Heil ist, wird Gottes Gerechtigkeit sichtbar. Gottes Gerechtigkeit. Und zwar zuerst für die Juden und dann für die Griechen steht hier drin, also für uns auch, Gott sei Dank, das gilt für uns auch. Diese Gerechtigkeit, diese Kraft, dieses Evangelium, das gilt auch uns heute auch, das wissen wir, darin leben wir und deswegen sind wir auch heute Morgen hier. Und nun offenbart sich in all dem, was Gott uns da schenkt, seine Gerechtigkeit. Nicht, dass wir es verdient hätten, von Gott gerecht gesprochen zu werden. Wisst ihr, Gerechtigkeit bedeutet tiefe Herzensgüte. Ich weiß. Bei uns wird das anders benutzt. Bei uns wird Rechtsprechung so benutzt, dass was zurechtgerückt werden muss, dass was gerichtet werden muss, stimmt auch. Wenn Gottes Gerechtigkeit kommt, sein Zurechtrichten kommt, dann offenbart sich, wie er es mit uns meint. Seine tiefe Herzensgüte. Gott sagt damit, du bist gut. Und ich mache dich zu einem Menschen, der gut ist. Im Hebräischen heißt es, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber Tzedaka, und im Griechischen heißt es die Kaosyne, und es beschreibt das tiefe innere Gutsein einer Person. Etwas, was sie zutiefst gut sein lässt. Und die Gerechtigkeit Gottes, die drückt zuallererst mal aus, dass er zutiefst richtig und gut ist. Gott ist gut. Und richtig. Und wenn er uns gerecht spricht, dann macht er uns zu einem Menschen, der zutiefst richtig und gut ist. Das ist seine Gerechtigkeit, die uns offenbart wird in dem, was die gute Botschaft ausmacht. So. Auch hier können wir jetzt wirklich Stunden drüber reden. Oder überlegen, was bedeutet denn das, wenn ich weiß, dass ich zutiefst richtig und gut bin durch Gott? Kann ich da noch was dazufügen? Kann ich irgendwas dazu tun? Doch, sonntags in Gottesdienst gehe, nicht lügen, die Steuern ordentlich zahlen, ich kann gucken, dass ich so viel wie möglich Dienste mache, ich kann dieses, ich kann jenes. Also ein bisschen dienen muss ich schon noch und ein bisschen wehtun muss es auch noch. Also ich muss schon irgendwas dazu tun, dass ich richtig bin. Geht das? Ich weiß, wir wissen das alle, dass wir das nicht nötig haben, weil das ist diese Gnade, seine Gerechtigkeit. Und trotzdem machen wir es immer wieder. Sind wir immer wieder so unterwegs. Ah, irgendwas muss ich ja auch noch tun, oder? Irgendwas, irgendeine Kleinigkeit, irgendwas fehlt doch noch. Ich bin doch gar nicht richtig und gut. Doch Gott guckt dich an und sagt, du bist richtig und gut. Und zwar von dem Moment an, wo du es glaubst. Seine Gerechtigkeit wird offenbart zum Glauben im Glauben. Im Glauben zum Glauben, wie auch immer. Da steht, wartet, ich lese es lieber nochmal richtig. Also die Gerechtigkeit, dass du gut und richtig bist, wird aus Glauben zum Glauben offenbart. Was heißt das, aus Glauben? Glaubst du, dass du richtig und gut bist? Glaubst du? Meistens. Glaubst du, dass du richtig und gut bist? Aha. Aus Glauben, das heißt, irgendwann habt ihr alle mal gesagt, ja, das glaube ich. Und das war der Startpunkt für Gott. Du bist richtig und gut. Und für ihn bist du richtig und gut. Ob du das jetzt mal mehr, mal weniger glaubst, du bist es. Aus Glauben, zum Glauben. Immer dann, wenn du anfängst, das anzuschauen und zu sagen, ja, da stelle ich mich jetzt drauf. Okay, Herr, du siehst meinen Käse in meinem Herzen, in meinen Gedanken. Du siehst, wie ich gehandelt habe oder was ich unterlassen habe. Du siehst all das, was nicht in Ordnung ist, wo ich nicht richtig und gut bin. Und Gott sagt, ja, das sehe ich. Trotzdem bist du schon richtig und gut in meinen Augen. Du bist es schon. Und wenn dir auffällt, dass da was noch nicht in Ordnung ist, dann tue Schritte, dass es anders wird. Aber deswegen fällst du niemals aus meiner Gerechtigkeit heraus. Der Hammer, oder? Das ist der Hammer. Ganz einfach. Wir sind gerecht gesprochen. Und das, was am Kreuz passiert ist, das ist ein für alle Mal passiert, da geht kein Weg zurück. Für Gott gibt es keinen Weg zurück. Gott sieht die Menschen schon gerecht und gut. Aber es braucht den Glauben. Was bedeutet Glauben? Glauben kann man so ein bisschen unterteilen in drei Punkte. Wenn ich anfange, etwas zu glauben, dann halte ich es für wahr. Ich glaube, dass es heute noch ein gutes Mittagessen gibt. Ich glaube, dass meine Uhr falsch läuft. Ich glaube, ich werde heute noch krank. Ich glaube. So oft haben wir das im Gebrauch, was wir alles glauben. Lasst uns mal überlegen, wenn es ein Fürwahrhalten ist, dann glaube ich tatsächlich, was ich da ausspreche. Dir geschehe, wie du glaubst, gell, den Satz kennen wir und trotzdem sagen wir, oh, ich glaube, ich werde krank. Nö, ich habe keine Lust, dass ich krank werde. Also spreche ich mal dagegen. Also, für wahr halten. Ich glaube, dass Jesus Christus für mich auf die Welt gekommen ist. Ich glaube, dass Gott einen Plan hatte, als er Jesus geschickt hat. Ich glaube, dass das, was Jesus am Kreuz für mich getan hat, dass mir das zum ewigen Leben jetzt schon gilt. Und nicht erst in Ewigkeit, sondern jetzt schon. Ich glaube, ich halte es für wahr, dass Jesus Christus gesagt hat, du bist gerecht. Ich glaube, dass Jesus Christus gesagt hat, wer in meinem Reich lebt, der ist ausgestattet mit allem, was er braucht. Ich glaube, dass Jesus Christus für mich alle Sünde schon bereinigt hat. Ich glaube, dass ich dadurch durch ihn gehen kann, egal wie schwierig es auf meinem Leben segert. Ich glaube das. Ich halte das für wahr. Und diese Sätze sprecht ihr mir alle nach, das weiß ich. Ich spreche die Sätze auch schon seit vielen Jahren. Aber es kommt erst langsam an, ich mache es mir immer wieder neu bewusst, was glaube ich wirklich. Ich halte es für wahr. Also, du bist zutiefst richtig und gut. Glaubst du das? Amen. Wunderbar. Ich halte es für wahr. Es ist, Glauben heißt eine Überzeugung haben. Die Überzeugung, dass Jesus für mich geboren wurde, für mich starb und für mich auferstanden ist. Der zweite Punkt ist, dass der Glaube bedeutet, Vertrauen zu haben. Ein Vertrauen, ein alltägliches Vertrauen auf Gott. Glauben heißt, ich vertraue dem, was ich für wahr halte. Ich vertraue darauf. Das kostet mich eine Entscheidung, wie den Glauben. Ich entscheide mich, zu glauben, für wahr zu halten und darauf zu vertrauen, dass das die Wahrheit ist. Ich habe was ganz Kurioses gemacht vor ein paar Wochen. Wir hatten eine Konferenz oben bei uns, Feuerkonferenz nannte sich das. Ich war nur Gast auf dieser Feuerkonferenz, aber dann hieß es, ihr könnt mal Gott fragen, welchen Schlüssel ihr noch braucht oder was ihr noch braucht an Gaben, um euren Dienst richtig machen zu können. Und dann habe ich gesagt, okay, ich hätte gerne die Gabe des Glaubens. Weil es gibt ja den Glauben, mit dem wir alle glauben, und dann gibt es so besondere Leute. Irgendwo, Maria Prean ist so jemand, die haben einen Glauben. Ich glaube, sagt Maria Prean, dass ich jeden Monat 250.000 Euro zusammenkriege, um meine Angestellten bezahlen zu können und alles unterhalten zu können. Und sie hat noch nie einen Bettelbrief geschrieben. Sie glaubt das und sie kriegt das. 250.000 Euro im Monat. Monat für Monat für Monat. Ganz ehrlich, lass mich verstecken, irgendwo im Keller, sowas werde ich nie hinkriegen. Muss ich ja auch nicht, aber jetzt bin ich Leitung eines Werkes und dann denke ich, ich brauche wirklich Glauben und ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Glauben als andere Leute, weil ich muss einfach glauben, dass Gott uns da oben versorgt. Und zwar nicht nur mit Personal und Geld, sondern auch mit den richtigen Wegen und mit den richtigen Leuten, die dann diese Wege mitgehen und mit den richtigen Impulsen, diesen Glauben. Und dann habe ich tatsächlich drum gebeten, um diese Gabe des Glaubens. So, da kann man drum bitten, wie kriegt man raus, ob man sie hat oder ob sie wachsen kann, indem man sie natürlich ausprobiert. So, und dann habe ich mich diesen Monat hingestellt und dann kam eine Mail von meiner Bürodame und sagte, du, das Geld ist ziemlich knapp. Wir hatten Reparaturen ohne Ende und dann sage ich so, Herr, und wenn du sagst, ich soll dir glauben und du machst alles und du bist unser Versorger, dann glaube ich jetzt. Und ich hörte mich sagen, ich glaube für 50.000 Euro am Ende des Monats, die wir nicht zurückzahlen müssen. Und indem ich das aussprach, habe ich zu Gott gesagt, okay, gell, ich hätte auch ein bisschen weniger nehmen können, ist schon arg viel. Aber Gott hat gesagt, nee. Dann sage ich, ja, und wenn das jetzt nicht kommt? Gut, dann übe ich halt weiter. Ich weiß es nicht, ob es da ist. Ich weiß es nicht. Gestern war der Letzte. Gestern war das Geld noch nicht auf dem Konto. Ich weiß es nicht. Aber ich komme in eine Freiheit, etwas einzuüben im Glauben. Und das gilt jetzt nicht nur für die 50.000 Euro und so, sondern das gilt für vieles andere auch. Dass ich nämlich richtig und gut bin. Und dass ich in seinen Augen gerecht bin. Das war der zweite Punkt. Also ein Fürwahrhalten ist das Glauben, das Vertrauen, das man auf ihn hat. Und das führt zu einer Loyalität ihm gegenüber und zu Gehorsam. Glauben führt zu Gehorsam. Wenn ich glaube, was im Wort Gottes steht, wenn ich glaube, was Gott zu mir sagt, manchmal auch durch andere Menschen, wenn ich das glaube, dann führt es dazu, dass ich auch gehorsam bin. Also Glaube ist nicht nur etwas, was einem jetzt geschwind ein schönes Gefühl gibt, sondern es hat einen Anspruch auf uns. Wenn ich glaube, dass ich, wenn ich die Bibel aufschlage und das Wort Gottes lese und er was zu mir sagt, wenn ich das glaube, dann gilt es auch für mich, gehorsam zu sein. Ansonsten keine Bibel zulassen. Deswegen, seine Gerechtigkeit, du bist zutiefst gut, du bist recht so, kommt aus unserem Glauben, wo wir sagen, ja, wir vertrauen dir, ja, wir halten das für wahr und ja, wir wollen dir nachfolgen und es stärkt auch weiterhin unseren Glauben. Die Sehnsucht von uns Menschen ist doch, richtig und gut zu sein. Und wenn wir Menschen draußen begegnen, die Sehnsucht ist immer da. Warum gucken sich so viele Leute so Schnulzenfilme an? Weil es einfach schön ist, wenn es ein Happy End hinterher gibt. Warum gucke ich mir einen Krimi an? So schön, weil der Täter gefasst wird, weil es ein Happy End hinterher gibt, weil da was zurechtgerückt wird, weil da was gerechtigkeitsmäßig gemacht wird, weil es wieder richtig und gut ist. Und das ist doch in uns allen drin. Es ist diese Sehnsucht. Und wisst ihr, Gott kennt diese Sehnsucht. Und deswegen hat er Jesus geschickt. Nicht, dass er es nötig gehabt hätte. Was zurechtzurücken, das hätten wir nötig gehabt. Wir sind aus dem Paradies raus. Wir haben ihn verachtet. Wir gucken nicht nach ihm. Wir sind ihm untreu geworden. Wir haben Schuld auf ihn geladen. Aber das ist Gott egal. Gott sagt, so hatte ich mir das nicht gedacht. Gott hat sich gedacht, ich will das anders haben. Die Menschen haben es nur noch nicht begriffen. Also gut, jetzt ziehe ich meinen letzten Joker und das ist Jesus. Und den schicke ich euch. Und dann habt ihr ein für alle Mal etwas, woran ihr euch festhalten könnt. Einen Zugang zu mir, der nicht mehr verschlossen wird. Aber es bedarf deines Glaubens und deiner Entscheidung, dem zu vertrauen. Müssen wir uns jetzt schämen für dieses Evangelium? Müssen wir uns schämen dafür, was Jesus auf die Erde gebracht hat? Nö, natürlich nicht. Ich weiß, ihr wisst das alle. Ich weiß es auch. Und trotzdem, immer wieder gilt es neu, zu sagen, ja, lasst uns damit tatsächlich auch Menschen erfreuen, stärken, ermutigen. Zuerst. Paulus hat hier an die Römer geschrieben. Er war noch nie in Rom, bevor er diesen Brief geschrieben hatte. Also er wollte gerne, aber er war noch nicht in Rom. Aber er hat erstmal seine Mitchristen gestärkt und hat gesagt, schämt euch nicht, es euch auch gegenseitig immer wieder zu sagen. Du bist, du lebst, du hast, du wächst, du brauchst nicht, du bist schon erlöst. Um dann weiterzugehen und das Evangelium auch anderen Menschen zu bringen. Uns ist der Heiland geboren. Und das ist Freude. Der Engel kam und sagt, ich muss euch heute große Freude verkündigen. Ich muss euch große Freude verkündigen. Und ich habe mich gefreut über die Lieder heute. Klatschen die Hände und jauchzt. Es ist diese große Freude. Der König kommt, er ist da. Mit seiner Macht, mit seiner Kraft und seine Hand ruht auf uns. Und es ist der Heilige Geist, der uns in die Freiheit führt. Das ist das, was Jesus gebracht hat. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Was haben wir zu verlieren? Wir verlieren nichts. Was haben die anderen zu verlieren? Eine verpasste Chance. Was können wir tun? Zeitbomben legen. Irgendjemand sagte mir gestern, sie war auf dem Frauenfrühstück. Nee, sie sagte, sie war auf einer Gemeindefreizeit und da hat sie gepredigt und hat da so einen Bogen gespannt und sagt sie, da hat sich was entwickelt. Und dann war ich auf dem Frauenfrühstück, sagt sie, ich glaube, da ist nichts angekommen. Wenn die Leute halt hinterher sagen, schön war's, sag ich, das weißt du nicht. Das weißt du nicht. Wir wissen nicht, wenn wir irgendwann mal den Mund aufmachen. Wir wissen nicht, wenn wir irgendjemand in den Arm nehmen, ohne ein Wort zu sagen, was das mit den Menschen macht, das wissen wir nicht. Und das ist gute Botschaft. Das ist das Evangelium. Wir leben unter einer anderen Herrschaft und das spüren Menschen. Wir haben nichts zu verlieren. Und was daraus wird, unterliegt seiner Souveränität. Er macht. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist. Ich danke dir, dass du dich auf den Weg gemacht hast, um uns zu begegnen. Ich danke dir, dass du den Weg frei gemacht hast zum Vater und dass darin Freude liegt und Freiheit. Ich danke dir, dass du es zuerst den Hirten offenbart hast und jetzt auch uns, dass wir hingehen dürfen, dass wir dich anschauen dürfen, dass wir kommen dürfen, um zu sehen, wer du bist und wie du bist und dass wir es weiter erzählen dürfen. Ja, und danke jetzt auch für den Heiligen Geist, der uns lenkt und leitet in allem, was wir tun, aber auch in allem, was wir lassen. Danke, dass du es bist, Heiliger Geist, der die Türen öffnet, der Menschenherzen anrührt. Und danke, dass du, Vater im Himmel, uns für wert erachtest, mit auf diesem Weg zu sein und dein Wort weiterzugeben. Stärke du in uns deinen Glauben, den Glauben, den wir brauchen, um dir zu vertrauen, um das für die Wahrheit zu halten, was du uns sagst, und um dann gehorsam zu sein. So freuen wir uns jetzt auf die Zeit, wo wir in diese Erwartungshaltung gehen. Du wirst geboren, du bist geboren zum Heil aller Menschen. Alle Ehre sei dir allein. Amen.